Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Jessica Sturmberg. Einen schönen guten Tag. Wir informieren Sie gleich über das, was bisher bekannt ist zum spektakulären Kunstraub im Grünen Gewölbe in Dresden. Zum heutigen Aktionstag gegen Gewalt an Frauen haben wir mit einer Mitarbeiterin des Frauenhauses in Erfurt gesprochen. Wie ist die Lage dort? Und im niedersächsischen Ronnenberg gab es am Wochenende eine besondere Stolpersteinverlegung. 22 Stolpersteine wurden verlegt und einer, für den einer verlegt wurde, der war selbst mit dabei. Er kam dafür extra aus den USA angereist mit 97 Jahren. Das heute in Deutschland heute. Es gab heute ganz in der Frühe einen hochspektakulären Raub bei der Dresdner Schatzkammer. Es wurde in das historische grüne Gewölbe eingebrochen und dabei wurden wertvolle Juwelen gestohlen. So wie das geschehen ist, also das, was man bisher weiß, klingt es wie aus einem Hollywood-Film, bei dem die Diebe sehr kühn vorgegangen sind. Vor einer Stunde hat eine Pressekonferenz dazu begonnen. Die Dresdner Polizei informiert zusammen mit Vertretern der staatlichen Kunstsammlung. Meine Kollegin Alexandra Gerlach, die sich gut mit der Kunstsammlung dort auskennt, verfolgt das für uns. Frau Gerlach, sagen Sie erstmal, was ist denn genau passiert?
Ja, also das muss eigentlich im Detail noch geklärt werden. Die Pressekonferenz ist in diesen Minuten zu Ende gegangen und es gibt irgendwie mehr Fragen als Antworten. Es gibt eine ganze Reihe von wirklich aufsehenerregenden Tatsachen, die man weiß, aber da weiß man noch nicht genau, wie die zusammengehören. Also zum Beispiel, dass es heute Morgen irgendwann kurz vor 5 Uhr hat es einen Notruf gegeben. Um 4.59 Uhr ist der Notruf aus den staatlichen Kunstsammlungen Dresden bei der Polizei Dresden eingegangen. Das ist sicher. Unsicher ist, ob es irgendwie einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Notruf und einem Brand an der nahegelegenen Augustusbrücke, wo nämlich der Transformator für die Stromversorgung des Schlosses auch untergebracht ist. Das heißt, hier weiß man nicht, ob vielleicht das eine für das andere ursächlich oder unterstützend war. Das wird derzeit noch geprüft. Die Polizei war dann 5 Minuten später vor Ort. Da war von den beiden Tätern, die man auf einem Video wohl sehen konnte, nichts mehr zu sehen. Zu sehen war aber, dass die Täter offenbar über ein Fenster eingedrungen sind in das Erdgeschoss des Schlosses, wo sich das historische grüne Gewölbe befindet. Und dieses wurde entweder aufgeflext, aufgesägt oder irgendwie anders abgetrennt, abgeschweißt, wie auch immer. Das ist auch noch nicht so ganz klar. Insoweit klingt das wirklich wie ein Krimi. Hinzu kommt noch, dass man eine Viertelstunde nach dem Notruf ein ausgebranntes Fahrzeug gefunden hat, unweit vom Schloss auf einer Ausfallstraße Dresdens. Die Türen waren offen, es war Benzingeruch zu entnehmen oder zu sehen oder zu riechen vielmehr. Und man könnte jetzt vermuten, dass da ein Zusammenhang gibt, aber auch das ist noch nicht geklärt.
Dann konzentrieren wir uns darauf, was denn genau entwendet worden ist.
Ja, dazu hat die Generaldirektorin mitgeteilt, das ist ja Frau Professor Marion Ackermann, dass eine Vitrine mit drei historischen Juwelengarnituren betroffen ist. Auch hier ist noch nicht so ganz klar, wie viele Stücke eigentlich entwendet wurden. Es geht konkret um die Diamantengarnitur August des Starken, die umfasst 37 bis 40 Teile. Das sind wunderbare Juwelenknöpfe, das sind schöne Broschen, das sind Klammern, das sind also wunderschöne Schmuckstücke, einfach eine Kette, Anhänger, alles Mögliche, was dazugehört, was der Prunkentfaltung des damaligen sächsischen Hofes eben gerade so zur Schau gereichte. Und damit war man ja immer in der Konkurrenz zu anderen europäischen Herrschern und hat damit ja auch die Macht demonstriert. Also die Diamantengarnitur war das eine, die betroffen war. Das zweite Ensemble, was dort in der Vitrine vorhanden war, war die Brillant-Rauten-Garnitur, ebenfalls 37 bis 40 Teile. Und 20 Teile des Diamantschmucks und der Perlen der Königin. jetzt wissen auch die Mitarbeiter der staatlichen Kunstsammlung in Dresden noch nicht genau, weil derzeit die Ermittlungen laufen und alles abgesperrt ist, wie viele der Teile konkret tatsächlich weggekommen sind. Man weiß also auch gar nicht, sind die Täter gestört worden, nachdem die Sicherheitskräfte auf dem Video zwei Täter gesehen hatten und sofort den Notruf betätigt haben. Wie lange waren die dort schon? Das ist alles im Moment unklar, ob es ihnen wirklich gelungen ist, die gesamte Vitrine auszurauben. Aber sicher ist, sie haben die Vitrine eingeschlagen. Auch das wirft irgendwie jetzt Fragen auf, weil es ist Sicherheitsglas und es gab viele Fragen in der Pressekonferenz dazu, wie das überhaupt passieren kann, dass man dieses Glas zerstört, was als besonders sicher galt. Und auch hierzu gab es keine richtigen Antworten zum jetzigen Moment. Aber der Raub ist ja auch gerade mal 9 Stunden her.
Frau Gerlach, ich habe es eingangs gesagt, Sie kennen sich sehr gut mit der Kunstsammlung aus, auch insbesondere mit dem grünen Gewölbe. Können Sie ganz kurz einschätzen, wie dieser Verlust einzuschätzen ist von dem, was man bisher weiß?
Also man muss das differenziert betrachten. Das eine ist der Materialwert der reinen Juwelen, das andere ist der kulturhistorische und kunsthistorische Wert. Hier wurde heute mehrfach darauf hingewiesen, das ist einfach ein Weltkulturerbe, was man dort besichtigen konnte bislang. Und diese Garnituren wären unwiederbringlich. Das ist ein ganz besonderer Schliff, ein ganz besonderer Juwelenschliff, der dort angewandt wurde im 18. Jahrhundert. Das gibt es heute so gar nicht mehr. Der Materialwert, der lässt sich sicherlich beziffern. Das wurde heute zwar auch nicht getan, aber das ist nach Angaben der SKD-Generaldirektorin nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist wirklich, das wäre unwiederbringlich, wenn beispielsweise, was sie als absolute Katastrophe bezeichnet hat und eine nicht vorstellbare Katastrophe, wenn die Garnituren auseinandergenommen würden, weil sie unverkäuflich sind in dieser Form, zerstört würden, zerkleinert würden, um neue Steine daraus zu fertigen. Insoweit hat jetzt auch die Polizei, haben die Ermittler der Sonderkommission Epaulette, die jetzt gebildet worden ist, mit 10 Ermittlern vorerst, größte Not, ganz schnell zu versuchen, in der Fahndung Erfolge zu haben, dass diese wertvollen Kunststücke, Kunstwerkstücke nicht irgendwie zerstört werden.
Alexandra Gerlach zum spektakulären Kunstraub in das Grüne Gewölbe in Dresden. Ganz herzlichen Dank. Heute setzen sich Menschen auf der ganzen Welt zum internationalen Aktionstag Nein zu Gewalt an Frauen gegen die Erniedrigung und Diskriminierung von Frauen ein. Internationale Aktionstage führen ja dazu, dass sie für einen Tag im Jahr ein Thema beleuchten, das sonst vielleicht nicht so viel Beachtung bekommt. An diesem heutigen Tag hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey das zudem verknüpft mit einer Ankündigung, dass der Bund innerhalb der nächsten 4 Jahre 120 Millionen Euro für Frauenhäuser und Beratungsstellen bereitstellen will. Und zudem sprach sie sich auch grundsätzlich für den Rechtsanspruch auf einen Frauenhausplatz aus. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Mariana Dunkel vom Frauenhaus Erfurt gesprochen. Ich wollte von ihr wissen, wie denn die Situation im Frauenhaus in Erfurt ist.
Das Erfurter Frauenhaus hat die Zuständigkeit für die Landeshauptstadt, für den gesamten Ilmkreis, für Sömmerda und auch den gesamten Landkreis Sömmerda. Sprich, wir bedienen ein großes Territorium. Das heißt, wir sind auch zuständig für eine große Einwohnerinnenanzahl in Thüringen und sind dafür mit 24 Plätzen in unserer Einrichtung ausgestattet, um Frauen und auch die Kinder nach häuslicher Gewalt aufzunehmen, Schutzberatung und Begleitung anzubieten und selbstverständlich auch ambulante Beratung auf den Weg zu bringen, um präventiv eventuell einen Frauenhausaufenthalt vorzubeugen, dass eben auch Frauen und Kinder in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können und unter dem Motto, derjenige, der schlägt, sollte gehen.
Wenn die Frauen zu Ihnen kommen, mit welchen Notfällen sind Sie da so konfrontiert?
Also der Zugang zu uns ins Frauenhaus steht immer in Verbindung mit häuslicher Gewalt. Das ist sozusagen die Eintrittskarte, um im Frauenhaus Schutz und Beratung zu bekommen. Neben der Gewalt in der Partnerschaft gibt es noch unzählige, viele andere prekäre und schwierige Lebenslagen. In diesem Jahr ist uns aufgefallen, dass wir vermehrt Frauen begleiten, die ein akutes als auch ein länger zurückliegendes Drogenproblem innehatten. Crystal spielt eine große Rolle, Alkohol spielt eine Rolle. Und da sind wir auch bei dem Punkt Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung und Begleitung. Für eine gewisse Zielgruppe gibt es in Thüringen und ich denke auch bundesweit kein adäquates Angebot, was unproblematisch, niedrigschwellig Schutz anbietet. Sobald eine Frau aktuell konsumiert, in dem Fall Crystal, wird es kein Frauenhaus geben, was ihr den Schutz, sprich Schutz heißt eine anonyme Unterkunft, anbieten kann. Insofern gibt es schon eine Lücke im System, dass diese Frauen auf andere Möglichkeiten zurückgreifen müssen, um nach einer Gewalttat anonym eine Schutzunterkunft zu bekommen.
Und was machen Sie dann in so einem Fall?
Das heißt für uns großes Improvisieren, die Frau selbstverständlich ambulant beraten und begleiten. Dann heißt es zum Beispiel gucken, gibt es irgendwelche Notunterkünfte für den Personenkreis, wo die Frauen erstmal unterkommen können. Im Frauenhaus können wir sie aufgrund unseres Konzeptes leider nicht aufnehmen. Denn wir gehen davon aus, dass die Frauen, die Hilfe und Schutz suchen, selbstständig hier im Alltag meistern, einkaufen, ihre Kinder betreuen. Aber wenn eine Frau mit anderen prekären Lebenslagen zu uns kommt, können wir dies personell gar nicht abdecken.
Wie sind Sie denn mit Ihren 24 Plätzen generell ausgelastet?
Das wechselt. Und wir überlegen auch immer im Team, wann sind so Zeiten, wo vermehrt Frauen mit ihren Kindern Schutz suchen. Es gibt da keine Regel, es gibt da auch keine Statistik, die man führen könnte. Es variiert. Wir waren im letzten Jahr und bis dem Sommer teilweise 100%, manchmal über 100% ausgelastet. Wir führen auch mittlerweile eine Statistik, wo wir Frauen auch notieren, die wir nicht aufnehmen können, aus unterschiedlichen Beweggründen heraus. Und da sind wir bei über 100 Personen, die wir bis jetzt auch nicht aufnehmen konnten, aus unterschiedlichen Gründen. Platzmangel, andere Zuständigkeit oder wie gesagt ein akutes Drogenproblem oder eine Wohnungslosenproblematik. Und das sind genau die Punkte, wo die konträr zu diesem Rechtsanspruch stehen, der mit der Umsetzung der Istanbul-Konvention selbstverständlich für die Frauen umgesetzt werden soll.
Was machen Sie in den Fällen?
Na, wir müssen mit den Frauen gemeinsam überlegen oder auch mit anderen Unterstützungseinrichtungen, wie kann Frau in dem Punkt trotzdem einen gewissen Hilfe- und Unterstützungsbedarf abdecken. Zum Beispiel hatten wir in der Stadtmission eine Unterkunft für wohnungslose Frauen. Dort können wir auf kurzem Weg die Frauen unterbringen, dass sie ein Bett, einen Ort zum Übernachten haben und wir begleiten die Frauen ambulant.
Was hat sich denn über die Jahre, wenn Sie jetzt schon so viele Jahre dabei sind, aus Ihrer Wahrnehmung her verändert?
Na, verändert hat sich, so ist meine Wahrnehmung, da habe ich heute noch mal ein Stück weit auch resümiert, dass das Thema Gewalt gegen Frauen doch verstärkt an die Öffentlichkeit kommt. Es ist nicht mehr so im Dunkelzimmer, man spricht auch von keinem Streit im privaten Raum mehr, sondern es ist eine Straftat, es ist eine Verletzung der Menschenwürde. Und das ist mir heute aufgefallen, dass das Thema mehr und verstärkt an die Öffentlichkeit kommt, weil die Zahlen bestätigen dies, dass jede dritte Frau betroffen ist. Das heißt, jede Person, jeder Mensch, sei es privat als auch in der Zivilgesellschaft, sollte über das Thema Bescheid wissen, um den Frauen in diesem Moment auch entsprechend Hilfe weitergeben zu können. Wo ich 2003 angefangen hatte, war das Thema nicht auf einer Bundesebene besprochen worden. Da war das in den Kommunen, es war in den Ländern, aber dass eine Familienministerin einen runden Tisch ins Leben gerufen hat, dass auch Bundesgelder bereitgestellt werden, das ist neu. Und das finde ich sehr gut.
Sagt Mariana Dunkel, Sozialpädagogin im Frauenhaus in Erfurt. Und mit ihr habe ich über die Situation ihrer Einrichtung gesprochen, anlässlich des Aktionstages Nein zu Gewalt an Frauen. Wie antwortet die Gesellschaft auf das Erstarken der Rechtsnationalen? Demonstrationen sind das eine. In Hannover demonstrierten am Wochenende rund 7000 Menschen gegen rechte Gewalt und Bedrohung. Zeitgleich, und das ist die andere Möglichkeit, Erinnerungskultur. Zugleich lud nämlich der Förderverein Erinnerungsarbeit in Ronnenberg bei Hannover die Öffentlichkeit ein, bei der Verlegung von 22 neuen Stolpersteinen dabei zu sein. Sie wurden verlegt im Gedenken an die Jüdinnen und Juden der Stadt, die flüchten konnten. Einer der drei heute noch Lebenden reiste dafür extra aus den USA an. Mit 97 Jahren. Agnes Bührig war dabei.
Der Künstler Gunter Demnig kniet vor dem einstigen Wohnhaus von Familie Cohen in Ronnenberg auf dem Gehweg und versenkt drei Stolpersteine. Ivan Fritz G. und Alice Cohen ist da zu lesen. Flucht 1938, USA steht darunter. Hell leuchten die quadratischen Messingplatten von Fritz und seinen Eltern im Gegensatz zu der seiner Großmutter. Sie starb 1943 in Theresienstadt. Ihr Stein wurde schon 2005 verlegt. Ergriffen steht der 97-jährige Enkel vor der sichtbaren Erinnerung an seine Familie.
Ich bin dankbar und bin auch sehr stolz darauf, dass unser Name hier in Ronnenberg eingesetzt ist. Das ist wirklich schön.
Fritz G. Cohen blickt nachdenklich an der Fassade seines einstigen Wohnhauses empor. Im Erdgeschoss lag das Modewarengeschäft seiner Großeltern Lina und Jakob. Im ersten Stock wohnte er mit zwei Geschwistern und seinen Eltern. 16 Jahre alt gelang ihm 1938 mit Mutter und Vater die Flucht nach Amerika. Auch an das Schicksal jener zu erinnern, die flüchten konnten, ist dem Förderverein Erinnerungsarbeit e.V. aus Ronnenberg wichtig. Nicht zuletzt, um dem Wiedererstarken der Rechten entgegenzutreten, sagt Vereinsmitglied Peter Hertel.
Wir betreiben unsere Erinnerungsarbeit ja nicht nur, um zu erinnern, sondern wir haben natürlich die Dinge, die heute geschehen, die Wiederkehr des Antisemitismus, der Ausländerfeindlichkeit, die heute eben sehr viel stärker da ist als noch vor 10 oder 20 Jahren. Das haben wir natürlich im Sinn. Es geht uns darum, die Systematik dieser Denkweisen, dieser Ideologie zu zeigen, diese Einstellungen der Ausgrenzung, der Abschottung.
Peter Hertels Engagement kommt nicht von ungefähr. Als Kind erlebte er, wie sein Großvater einen Juden unter dem Dach versteckte. Später studierte der heute 82-jährige Theologie und knüpfte als Redakteur mit Schwerpunkt Judentum auch international Kontakte. Mit seiner Frau reiste er jüngst nach Brasilien, Israel und in die USA, um Überlebende und Nachkommen der Juden aus Ronnenberg zu besuchen. Darunter war auch Fritz G. Cohen, sagt Christiane Buddenberg-Hertel.
Besonders traurig gemacht hat mich das, als dieser ältere Herr über 90 Jahre vor mir stand und erzählte mir, ich bin jeden Tag gerne zum Schwimmen in die Kükenmühle gefahren. Und von einem Tag zum anderen wurde mir gesagt, du bist hier unerwünscht. Und ihm liefen die Tränen runter.
Gunter Demnig, der seit 1992 Stolpersteine verlegt, hat sich inzwischen mit Sand und Handfeger daran gemacht, die Spalten zwischen Stolpersteinen und Gehwegpflaster aufzufüllen, beobachtet von einer großen Traube vor allem älterer Menschen. Dem 72-jährigen Künstler ist es wichtig, dass Erinnerung auch physisch erfahrbar ist. Und
die schönste Definition für Stolpersteine stammt von einem Hauptschüler. Der wurde dann gefragt, aber sag mal, das ist doch gefährlich, Stolpersteine, man fällt doch hin. Der sagte, nein, nein, man fällt nicht hin, man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen.
Und das ist an diesem grauen Novembernachmittag etlichen Menschen deutlich anzusehen.
Das ist die letzte Erinnerung, dass da sehr viel Böses geschehen ist.
Ich muss tief Luft holen.
So ähnlich denkt auch die 75-jährige Evelyn Baron, deren Vater Werner Seligmann in der Empelder Straße 2a bis 1937 im Schlachtbetrieb des Vaters mitarbeitete. Dann gelang ihm mit Eltern und Bruder die Flucht nach Uruguay. Doch die Trauer über die verlorene Heimat sei in ihrer Familie immer da gewesen.
Das war sehr schwer, hauptsächlich für meine Großeltern, die schon älter waren und die es nie wieder vergessen haben. Und meine Mutter, die auch war sehr deutsch und das hat sie auch für ihr ganzes Leben traurig gemacht und hat sehr drunter gelitten.
Der 97-jährige Fritz G. Cohen aber, der lange nachdenklich vor den Stolpersteinen seiner Familie gestanden hat, ist am Ende auch froh.
Es ist wirklich schön. Ich freue mich, dass ich sagen kann, ja, ich bin Ronnenberger.
Eine besondere Stolpersteinverlegung am Wochenende in Ronnenberg, über die Agnes Bürich berichtet hat. Und das war die Sendung Deutschland heute mit Jessica Sturmberg. Hier folgt gleich im Anschluss an die Nachrichten die Sendung Campus und Karriere mit meiner Kollegin Stefanie Gebert. Und ein Thema ist dann das Aus für den Nationalen Bildungsrat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.